Im Schlafzimmer stehen die Schränke offen. Die Waschmaschine ist halb ausgeräumt und Dennis sitzt auf dem Küchenboden und schrubbt. Er hat mal wieder alles parallel angefangen. Und dabei was Wichtiges vergessen.
Und dann so am Abend fällt mir dann auf, oh Kacke, meine Freundin hat mir ja schon 3-4 Mal geschrieben, ey, was ist los etc. Und ich war jetzt mit Haushalt beschäftigt und du bist halt in diesem Hyperfokus.
Dennis hat ADHS. Sein Gehirn funktioniert anders. Und in seinen Beziehungen führt das auch mal zu Streit.
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogal. Schön, dass ihr dabei seid. In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns emotional beschäftigt und wollen die Ursachen verstehen. Dazu gibt's Input aus der Wissenschaft. Vielleicht habt ihr bei uns schon die Folge über ADHS gehört. Da haben wir geklärt, wie wir herausfinden, ob wir selbst eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung haben und was das für unseren Alltag bedeutet. Die Folge findet ihr im Feed, wir packen sie aber auch nochmal in die Shownotes. Diesmal setzen wir einen Fokus auf ADHS in romantischen Beziehungen. Wir fragen uns, welche Herausforderungen kann es geben, wenn ADHS in einer Beziehung involviert ist? Wie kann man gemeinsam einen Umgang auf Augenhöhe finden, mit der sich beide Seiten gesehen fühlen? Und welche positiven Besonderheiten können Beziehungen mit ADHS auch haben? Ihr habt ja Dennis gerade schon gehört. So eine Situation, wie er sie gerade beschrieben hat, die macht emotional ganz schön viel mit ihm.
Also im ersten Moment, das ist halt immer auch sowieso gerade ein Problem, macht man sich da selbst so ein bisschen verantwortlich, sage ich jetzt mal. Man sagt sich so, okay, warum hast du jetzt schon wieder sie vergessen? Man wird da auch ein bisschen innerlich ein bisschen überemotional. Man denkt sich so, oh scheiße, was passiert jetzt, bla bla bla. Man kann damit dann meistens auch selber gar nicht arbeiten und das geht dann meist einen auf sein selber dann zurück.
Dennis ist immer noch in so einem Erkenntnisprozess. Wie tickt er überhaupt? Und welche Auswirkungen hat sein ADHS auf seine Beziehung?
Meine Impulsivität, man ist halt sehr spontan, man macht oft Sachen, ohne vorher viel nachzudenken, weil man etwas sieht, sehr euphorisch gerade wegen irgendwas ist, keine Ahnung, man sieht eine Anzeige, ey, da ist jetzt das und das Event, weil man da Interesse hat, zack, man will da hin, aber man denkt da zum Beispiel auch nicht gerade meine Partner, hat der überhaupt Interesse dran, weil man da in diesen, in dieser Impulsivität gerade ist, dann hat man aber auch so, man ist auch sehr emotional, trotz all dem, wenn der Partner mal sagt so, nein, habe ich keine Lust oder das gefällt mir gar nicht, bezieht man sowas emotional sehr schnell auf sich und denkt sich so, ist das jetzt wegen mir? Hat die Person jetzt keine Lust auf mich? Also das ist, ja.
Und ich höre auch so ein bisschen raus, Selbstzweifel, also dass es dann dazu führen kann?
Ja, das kommt aber auch, muss ich sagen, dadurch, dass mein ADHS tatsächlich erst spät mit 18, 19 festgestellt wurde. Davor hatte ich das auch schon im Verdacht, da wurde es medikamentiert, bla bla bla, lange Geschichte. Aber wirklich fest diagnostiziert ist das ja wirklich erst mit 19 und alles. Und davor war das ja alles, ich sag jetzt mal, mein ganzes Handeln ein, was mache ich hier jetzt gerade eigentlich, warum passiert das? Und ich hatte nie diese Diagnose, diese Aha-Momente so, okay, ich verstehe jetzt gerade, dass das aufgrund meines Gehirns ist und nicht, weil ich das jetzt gerne so mache. So.
Aha.
Genau.
Und würdest du sagen, zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, die werden durch ADHS immer komplizierter?
Das ist halt, glaube ich, eine Sache. Also wenn man damit umgehen kann, dann kann das auf jeden Fall sehr gut sein, wenn man weiß, okay, das funktioniert. Aber ich glaube, sonst ist das schwer.
Wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Kannst du noch mal so ein paar Beispiele nennen?
Das ist halt bei ganz vielen Lebensmitteln so, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht essen kann, weil ich sie nicht runterkriege aufgrund der Konsistenz, bla bla. Und dann hat sie dann was kochen wollen. Irgendwann, man will auch nicht die ganze Zeit Nein sagen, weil es einem nicht schmeckt, so weil man eigentlich innerlich ist so, es schmeckt mir nicht. Und irgendwann zählt der Partner natürlich mehrere Sachen auf und man fühlt sich dann natürlich auch ein bisschen schlecht, wenn man die ganze Zeit Nein sagt, dass man dann irgendwann Ja sagt. Und dann ist es dann im Nachhinein auch nochmal auffällig, wenn man dann beim Essen das eher runterwirkt, so sage ich jetzt mal. Und dann sind dann meistens auch daraus Streits oder Stress entstanden, weil dann der Partner dachte, das schmeckt mir nicht, ich will da keine Ahnung was, Missverständnis, so, ja.
Sagst du das eigentlich immer von Anfang an?
Mittlerweile sage ich, ey, ich habe ADHS, ich habe meine Probleme mit dem. War aber früher tatsächlich nicht so, weil es mir gar nicht so bewusst war. Das kommt halt auch alles, so ich bin jetzt 28, kommt alles mit der Zeit. Irgendwoher kommt das Verhalten. Irgendwann, natürlich auch durch die Diagnose mit den mehreren Therapien, die ich jetzt gemacht habe, kam ich auch dann drauf, okay, mein ADHS ist so ein bisschen mein Puppenspieler, sage ich jetzt mal, wie er mich handelt.
Im späten Teenageralter wurde Dennis diagnostiziert und er musste dann erstmal checken, wie sein Gehirn funktioniert. Wir wollten das auch verstehen, also was genau anders ist im Gehirn von Menschen mit ADHS und haben dazu Input von Arne Wolf geholt. Er ist Psychotherapeut und hat sich auf ADHS im Erwachsenenalter spezialisiert. Arne Wolf sagt, wenn man wissenschaftlich auf ADHS schaut,
ist ADHS letzten Endes eigentlich eine neurobiologische Besonderheit, bei der bestimmte Botenstoffsysteme im Hirn nicht optimal funktionieren.
Vielleicht klingelt hier noch was aus dem Biounterricht. Falls nicht, gehen wir es zusammen durch. Wichtig werden gleich Dopamin und Noradrenalin. Das sind Neurotransmitter.
Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie dass das einfach bestimmte Arten von Botenstoffe sind, die im Hirn dafür zuständig sind, dass bestimmte Signale weitergeleitet werden. Also dass ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte morgen ist ein Geburtstag, da muss ich noch ein Geschenk verkaufen, dann sind meine Dopamin und mein Noradrenalin im Hirn funktionieren so, dass dieses Signal, dieses ursprüngliche, ich muss morgen das und das tun, Geburtstagsgeschenk kaufen, dass sie das an die richtigen Orte im Hirn weiterleiten. Also zum Beispiel an die Orte, die dafür zuständig sind, dass ich etwas plane, wie ich etwas plane, dass ich gucke, dass es in dem Hirnareal ankommt, diese Information, wo meine Motivation aufsetzt, dass ich mir zum Beispiel überlege, hey, wenn ich morgen zu dem Geburtstag gehe, dann wird es bestimmt total schön. Na, das sind Sachen, die spüre ich schon im Hier und Jetzt. Und warum spüre ich die im Hier und Jetzt? Weil meine Neurotransmitter, mein Dopamin, mein Noradrenalin, das meinem Hirn in den entsprechenden Arealen weiterleiten, diese Informationen.
Und wenn es nicht so funktioniert, also wenn die Botenstoffe nicht die Infos an das Gehirn weiterleiten, wie in dem Beispiel gerade, dann haben wir vielleicht nicht die Motivation daran zu denken, noch ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Das ist nur ein Beispiel. Arne Wolf meint auch, dass die Botenstoffsysteme auch unsere emotionale Regulation beeinflussen.
Wie stark reagiere ich emotional, wenn irgendetwas um mich herum passiert? Sowas wie, kann ich mich selber hemmen? Kann ich mein Verhalten hemmen, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin jetzt in einem sozialen Setting, werde beobachtet und sollte jetzt bestimmtes Verhalten vielleicht nicht zeigen. Aber auch sowas wie zum Beispiel, darf ich das jetzt essen oder sollte ich das kaufen? Also das sind alles so Hemmungsprozesse, die auch Teil von diesen Exekutivfunktionen sind. Weiterhin auch sowas wie, starte ich Verhalten? Wie plane ich mein Verhalten? Wie gut funktioniert mein Gedächtnis? Kann ich mir Sachen gut merken? Das sind alles Teile von diesen Exekutivfunktionen, die abhängig sind davon, dass meine Dopamin- und meine Noradrenalinsysteme im Hirn gut funktionieren. Wenn ich nun ADHS habe, dann funktionieren diese Systeme eben leider nicht so gut.
Die Botenstoffsysteme im Gehirn, die beeinflussen also ziemlich viel, was wir Menschen, ob mit oder ohne ADHS, tun und fühlen. Und irgendwie ist es ja dann auch klar, dass das auch einen Einfluss hat auf den Alltag von Menschen mit ADHS. Lasst uns jetzt nochmal Dennis zuhören. Denn zwischen ihm und seiner Ex-Freundin war das auch Thema.
Da wurde auch sehr oft natürlich auch angesprochen, dass das für den Partner dann natürlich auch sehr schwer ist. Sei es jetzt die Impulsivität, dass der Partner gerade nicht weiß, okay, wie reagiere ich jetzt, sage ich jetzt mal, auf eine schlechte Nachricht. Sei es jetzt auch nur was Banales. Unsicherheit hat das natürlich auch bei meinem Partner verursacht. Weil mein Partner da auch natürlich nicht wusste, okay, wie kann ich jetzt in dieser Situation reagieren, bei dieser Impulsivität oder bei der emotionalen Lage. Das hat auf jeden Fall schon Schwierigkeiten verursacht.
Wir haben uns ja jetzt hier ganz schön auf die Herausforderungen in der Beziehung konzentriert. Ich finde, hier und da ist es aber auch mal aufgeblitzt, was es auch für positive Effekte für die Beziehung haben kann.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, man hat halt diese Impulsivität. Und da sind halt entstanden auch viele schöne Momente wie, kann ich alles sagen, sowas wie, wir sind halt sehr oft in den Tierpark gefahren und sowas. Weil man halt einfach morgens, Wetter ist halt schön gewesen, dann kommt halt dieses, boah, heute müssen wir was machen. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ey, lass in den Tierpark, lass dahin, da kommt dann das auch. Und das waren dann auch wirklich immer sehr schöne Momente, weil man dann halt auch überfüllt war mit Glücksgefühlen, sag ich jetzt mal, in diesen Tagen. Und das war dann halt auch immer sehr, sehr schön.
Ja klar, weil man dann auch so, sag ich mal, einen inspirierenden Menschen mitunter an seiner Seite hat, ne? Stelle ich mir auch cool vor, so dieses Let's Go.
Genau, aber es kann auch sehr überfordernd manchmal sein für den Partner.
Was würdest du sagen, hast du so aus deinen Beziehungen gelernt? Oder wo musst du dann vielleicht auch sagen, da würdest du nochmal an dir arbeiten wollen, bevor du dich auf eine neue Beziehung einlässt?
Bei mir ist momentan diese emotionale Regulation halt ein Hauptproblem, dass ich das emotional reguliere, wenn irgendwas ist, wo ich halt einfach diese Überempfindlichkeit habe, diese Überempfindlichkeit ein bisschen zu regulieren. Genau.
Was wünschst du dir für dich, wie deine Partnerin dir begegnet? Deine Partnerin der Zukunft?
Boah, schwierig. Also ich muss sagen, sie muss offen sein, was das Thema angeht und Verständnis für haben, dass da viele Sachen einfach nicht, ich sag jetzt mal, bewusst von dem Partner gemacht werden, um jemanden zu verletzen, weil es einfach unbewusst das Gehirn einfach verursacht hat. Einfach Verständnis für das Thema. Das ist halt eigentlich, glaube ich, das Größte.
Genau hier hake ich nochmal ein. Denn die Struggles, die Dennis aufgrund seiner ADHS beschreibt, kennen auch andere Paare. Ihr wisst ja vielleicht, bei Facts und Feelings suchen wir auch immer nach konkreten Tipps, die uns helfen, besser klarzukommen. Diesmal haben wir uns mit Rosalie Weigand unterhalten. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und bietet auch ADHS-Diagnostik an. Sie berät auch Paare, bei denen ADHS sich auf den Beziehungsalltag auswirkt und hört deshalb auch von einigen Herausforderungen.
In der Beziehung bleibt eine Herausforderung dieses Bedürfnis nach Stimulation, weil aufgrund der verringerten Dopaminspiegel brauchen Personen mit ADHS immer eine gewisse Stimulation. Und in der Verliebtheitsphase hat man das ja.
Mhm.
Aber wenn die Beziehung dann schon so ein bisschen fortgeschritten ist, hat man das in der Form nicht mehr. Und das kann natürlich ein Problem werden. So. Auch Konflikte sind ein Problem, weil aufgrund der Impulsivität und der Unaufmerksamkeit auch häufiger Konfliktthemen aufkommen. Dann auch sowas wie, wenn man zusammenwohnt, desorganisiertes Verhalten, also häufig irgendwelche Dinge verlegen, Schlüssel vergessen oder auch Ordnung ist ein Problem, wenn da beide unterschiedliche Vorstellungen haben. Und was auch ein großes Problem ist, dass die Person mit ADHS häufig viele Ablehnungserfahrungen gemacht hat und dadurch auch sehr stark auf wahrgenommene Kritik oder wahrgenommene Unzulänglichkeit reagiert, weswegen es auch schwieriger ist, in der Beziehung Dinge anzusprechen. Also tendenziell. Es gibt dann natürlich auch immer ADHSler, die nicht diese negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber ja, also, dass die Kommunikation da ein bisschen schwieriger ist häufig.
Wie kann man denn gut filtern? Ist das jetzt etwas, was eine Ausprägung ist, ein Verhalten aufgrund von ADHS? Oder ist das, sag ich mal, einfach der Charakter? Wie kann man sich da so durchmanövrieren?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also man kann natürlich sagen, das sind typische Symptome von ADHS und ist das jetzt gerade ein Verhalten, was durch ein Symptom ausgelöst werden könnte. Aber natürlich verschwimmt auch Charakter und ADHS mit der Zeit, weil die Person ja ihr ganzes Leben schon ADHS hat. Also da kann man dann nicht am Ende sagen, das ist jetzt nur das Symptom und das ist jetzt nur die Persönlichkeit der Person. Und die Frage ist ja auch, ist das wirklich so wichtig? Also es geht ja in der Partnerschaft auch nicht unbedingt immer darum, dann zu sagen, das ist jetzt wieder das ADHS, sondern es geht ja darum, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um, wie gehen wir mit Problemen um und brauchen wir vielleicht da mehr Krücken als andere Paare, weil wir einfach größere Unterschiede so in unserer neuronalen Verschaltung haben. Und genau, dann kann man darüber ins Gespräch kommen, ob das jetzt ADHS sein könnte oder es kann ja auch was ganz anderes sein. Es kann auch eine negative Erfahrung aus der Vergangenheit sein oder was auch immer. Aber dass man das irgendwie, da diese Kommunikationsgrundlage schafft, finde ich viel wichtiger als immer zu wissen, was ist es jetzt genau, was das Problem verursacht.
Ich meine, jede Person bringt ja irgendwas in eine Beziehung mit. Da muss man sich irgendwie auch anpassen. Wir haben es gerade gehört, bei ADHS kann es nochmal irgendwie spezifische Herausforderungen geben. Wie kann man sich denn gut auf Augenhöhe begegnen, dass das nicht immer so im Raum wabert, die eine Person, die hat ADHS und das ist jetzt ein Defizit?
Also ich finde es da wichtig zu sehen, dass eben nicht die eine Person mit dem ADHS die Störung in dem Sinne hat, weil so ist es ja nicht. Es ist ja sozusagen so, beide Personen haben einfach neuronale Unterschiede, die stärker sind, als wenn sich jetzt zwei neurotypische Menschen zusammentun.
Wir können ja mal kurz auf, sag ich mal, beide Personen in der Beziehung gucken. Die Personen mit ADHS und die Partnerperson. Was sollte denn so im Köfferchen sein von der Partnerperson, um auch die andere Person zu unterstützen vielleicht?
Auf jeden Fall sollte sich die Partnerperson über ADHS informieren, also wissen, was ist das überhaupt? Dann sollte sie sollte diese Bereitschaft und Offenheit mitbringen, weil ich finde es nicht wertschätzend, wenn jemand dann zum Beispiel sagt, ja, ADHS ist dein Problem, such du dir mal Therapie oder nimm du mal Medikamente, damit unsere Partnerschaft funktioniert. Und auch die Bereitschaft eben in bestimmten Symptombereichen mehr zu unterstützen. Also zum Beispiel, was die Organisation angeht. Eine Sache, die total gut funktioniert bei Menschen mit ADHS, ist das sogenannte Body-Doubling. Das bedeutet einfach, dass eine andere Person da ist, während man selbst etwas erledigt.
Aha, also die Person, okay.
Das führt dann dazu, dass die Person mit ADHS sich besser auf die Sache konzentrieren kann oder die Sache überhaupt anfängt, die sie machen wollte.
Um ehrlich zu sein, denke ich auch so ein bisschen, es wirkt auch so ein bisschen Kontrolletti, aber wahrscheinlich, wenn man es wohlwollend abspricht, nicht mehr so.
Ja, man kann ja auch beide, also ich weiß, was du meinst, aber man kann ja auch irgendwie beide machen so ihr Ding. Es ist einfach nur jemand da. Und sowas zum Beispiel, dass man sowas eben weiß, dass das helfen kann und auch die Bereitschaft hat, sowas zu machen als Partnerperson.
Wie ist das bei der Person mit ADHS, wenn vielleicht auch eine neue Partnerschaft entsteht? Was ist gut, sich in Erinnerung zu rufen oder auch ratsam zu kommunizieren?
Ja, also ich finde es wichtig, dass man frühzeitig das ADHS kommuniziert und auch, dass man negative Erfahrungen, die man aufgrund des ADHS auch schon gemacht hat, gerade im Beziehungskontext kommuniziert, damit einfach der Partner oder die Partnerin sich darauf einstellen kann. Und dann ist es auch wichtig, eben mehr darüber zu sprechen, wie der Alltag gestaltet werden kann, gerade was die Kommunikation angeht. Also ich finde, die ADHS-Person ist auch in der Pflicht, ihre Bedürfnisse klar zu benennen und zu gucken, dass sie vielleicht sensibler auf Kritik reagiert. Aber wie kann man das denn zum Beispiel umgehen? Also zum Beispiel mit einem Codewort, wenn die ADHS-Person bemerkt, sie fährt gerade total hoch, dass ein Codewort eingeführt wird, dass man sich gegenseitig kurz mal so eine Auszeit gönnt. Und solche Sachen sind ja wichtig, dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren, damit die Bereitschaft, die vielleicht auf der anderen Seite da ist, auch genutzt werden kann.
Was sind denn die Stärken für eine Beziehung, wenn es eine Person oder auch beide mit ADHS gibt?
Die Stärken, wenn ADHS involviert ist in einer Beziehung, sind auf jeden Fall, dass die Person mit ADHS, die bringt ganz, ganz viel Begeisterung in die Beziehung. Die bringt immer irgendwas Neues mit. Man kann total gut irgendwelche Sachen unternehmen. Man hat auch irgendwie eine sehr außergewöhnliche Beziehung, also keine so 0815-Beziehung. Und ich finde es in der Beziehung dann auch wichtig, dass man das auch nutzt, also diese besonderen Momente auch gemeinsam schafft und dass nicht der Alltag, der häufig dann eher das Problematische ist, das Ganze so dominiert.
Also wie so oft im Leben, gönnt euch den Perspektivwechsel und legt den Fokus auch mal bewusst auf die Dinge, die funktionieren. Auch nochmal kleiner Reminder an mich. Das Team für diese Folge: Friederike Seeger, Caro Nieder, Dorothee Lohse und ich, Charlene Rogall. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.